Eucharistie und Neuevangelisierung, darum geht es auch heute wieder. Die besondere Juni-Reihe mit Schwester Dr. Theresia Mende vom Institut für Neuevangelisierung in Augsburg. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Das ist der 5. Vortrag der Reihe von Schwester Theresia Mende zu Eucharistie und Neuevangelisierung. Überschrieben ist dieser 5. Vortrag mit Eucharistische Anbetung, eine Frömmigkeitsform zwischen Widerspruch und Faszination. Eucharistie und Neuevangelisierung, das ist Vortrag Nummer 5 dieser Reihe von Schwester Dr. Theresia Mende.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, der 5. Vortrag in unserer Reihe Eucharistie und Neuevangelisierung lautet: Die eucharistische Anbetung, eine Frömmigkeitsform zwischen Widerspruch und Faszination. Wir hatten im letzten Vortrag die Geschichte der eucharistischen Anbetung vom 11. Jahrhundert bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts betrachtet und dabei festgestellt, dass es in diesen Jahrhunderten eine reiche Entfaltung jener Frömmigkeitsform gab, die nur einmal ernsthaft unterbrochen wurde durch den Vorstoß der Reformatoren im 16. Jahrhundert. Danach aber erneut aufblühte und sich vertiefte. Einen zweiten, ähnlich ernsthaften Einschnitt für die eucharistische Anbetung bildet die Entwicklung der Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also von 1965 an bis heute. Die vom Zweiten Vatikanischen Konzil angeregte liturgische Erneuerung hat viele, zum Teil notwendige Reformen gläubiger Praxis durchgeführt, oftmals Auswüchse zurückgeschnitten, Unverstandenes wieder zum Leuchten gebracht und vor allem durch die Feier der Heiligen Messe in der Muttersprache den Menschen das eucharistische Geheimnis neu zugänglich gemacht. Allerdings blieb im Eifer der Reformen die innere Beziehung zwischen Messfeier und Anbetung weitgehend auf der Strecke. Die Anbetung wurde immer mehr als sekundäres Anhängsel aus dem Mittelalter von der Eucharistiefeier getrennt. Letztere sei das Eigentliche, das Ursprüngliche, die zentrale Feier unserer Erlösung, während die Anbetung als ungesunder Auswuchs derselben beschnitten oder gar ganz vermieden werden müsse. Das eucharistische Brot sei uns nicht zum Anschauen, sondern zum Essen gegeben. Ich erinnere mich, dass ich als Theologiestudentin im ersten Semester einmal in einem Kreis von Studenten und Professoren ahnungslos von der ewigen Anbetung erzählte, die wir seit 1934 in unserem Kloster pflegten. Täglich eucharistische Anbetung von morgens bis abends. Ich sehe heute noch die entsetzten Blicke, die mir jedes weitere Wort auf der Zunge erstarren ließen. Und nach tausendfacher Belehrung, dass wir doch nicht mehr im Mittelalter lebten, dass das eine überholte, ungesunde Frömmigkeit sei, dass das Zweite Vatikanische Konzil damit endlich aufgeräumt habe und so weiter, ging ich ziemlich verwirrt nach Hause. Erst nach einigem Ringen fand ich wieder zu meiner alten Unbefangenheit hinsichtlich der eucharistischen Anbetung zurück. Leider hat diese weit verbreitete Skepsis gegenüber der eucharistischen Anbetung in den letzten 50 Jahren zu einem Abbruch eucharistischer Frömmigkeit im großen Stil geführt. Das 40-stündige Gebet, mancherorts auch ewiges Gebet genannt, ging stark zurück, und wo es noch gepflegt wird, ist es meist auf eine Andacht aus dem Gotteslob oder einen feierlichen Gottesdienst geschrumpft. Die Fronleichnamsprozessionen wurden nicht erst seit Corona zusammengestrichen und leiden, wo sie noch stattfinden, ebenfalls an Mitgliederschwund. Anbetungsbruderschaften sind weitgehend ausgestorben oder total überaltert und Anbetungsgemeinschaften erleiden gerade das gleiche Schicksal. Die so segensreichen Besuchungen des Allerheiligsten die jahrhundertelang das persönliche Glaubensleben vieler Menschen befruchteten, sind inzwischen den meisten Katholiken unbekannt. Nur noch ein paar alte Menschen wissen um diesen Brauch. Dementsprechend sind die Kirchen menschenleer und ausgestorben. Als Erzbischof von München und Freising sah Josef Ratzinger schon Ende der 70er Jahre diese Entwicklung auf uns zukommen. Wir stehen heute in der Gefahr, schreibt er, dass unsere Kirchen Museen werden und dass es ihnen dann geht wie Museen. Wenn sie nicht verschlossen sind, werden sie ausgeraubt. Sie leben nicht mehr. Das Maß der Lebendigkeit der Kirche, das Maß ihrer inneren Offenheit wird sich darin zeigen, dass sie ihre Türen offen halten kann, weil sie durchbetete Kirche ist. Heute, nach über 40 Jahren, müssen wir leider sagen, die Gefahr, vor der Josef Ratzinger warnte, ist in viel stärkerem Maße zur Realität geworden, als man es sich damals hätte ausdenken können. Viele Kirchen werden nur noch zu Gottesdienstfeiern geöffnet und danach gleich wieder verschlossen. Dabei sollten Sie mit dem in der Eucharistie gegenwärtigen Herrn in Ihrer Mitte nicht nur Veranstaltungsorte für Gottesdienste sein, sondern auch jederzeit offene Zufluchtsorte für Menschen, die zwischendurch einmal ihrem Alltag entfliehen wollen, die einen Zufluchtsort brauchen, an den sie sich in Streit und Schwierigkeiten, in Hektik und innerer Not flüchten können, wo sie nicht nur allein sein und zu sich selbst kommen können, das würde in etwa ja auch in der Natur gelingen, sondern wo einer auf sie wartet, der sie in die Arme nimmt, nicht fordernd und manipulierend, sondern verständnis- und liebevoll, der ihnen inneren Frieden und Orientierung zu schenken vermag. Früher waren die Kirchen in dieser Weise für die Menschen da, offen und gefüllt mit Leben, nicht im Sinne von großen Aktivitäten oder Events, sondern gefüllt mit der Gegenwart des Herrn im Tabernakel und dem stillen Gebet der Menschen vor seinem Angesicht durch die Jahrhunderte hindurch. Heute sind sie leider entweder verschlossen aus Angst vor Schändung oder geöffnet wie Museen, mit kunsthistorischen Führungen und Bewachung, sodass ein gesammeltes persönliches Beten schwierig wird. Das bedeutet aber, die Menschen haben in ihren existenziellen Nöten keinen Zufluchtsort mehr in ihrer nahen Umgebung. Sie sind auf sich selbst geworfen. Natürlich kann ich Gott auch zu Hause oder in der Natur begegnen, ohne Zweifel. Aber das ist in innerer Verwirrung und Dunkelheit sehr viel schwerer. Mit der Offenheit des Kirchengebäudes ist somit auch die innere Offenheit der Kirche für die konkreten Nöte der Menschen vor Ort zurückgegangen und ein hohes Maß an Lebendigkeit abhanden gekommen. Eine Kirche, die nur zum Sonntagsgottesdienst geöffnet und danach wieder abgesperrt wird, bietet zwar noch einen würdigen Ort für die Eucharistiefeier, aber sie ist im Wesentlichen zu einem Veranstaltungsort degradiert, obwohl sie von ihrer eigentlichen Bestimmung her mehr wäre und vor allem das Potenzial zu mehr hätte, ein Ort der dauerhaften Gegenwart des Herrn zu sein, ein Magnet, der die Menschen anzieht und ihnen eine stille Begegnung mit Jesus ermöglicht. Ein Ort, an dem Gott sozusagen immer Sprechstunde hat. Natürlich bleibt auch eine verschlossene Kirche ein Ort der leibhaftigen Gegenwart des Herrn. Aber die Sprechstunde mit jedem Einzelnen persönlich ist abgesagt. Und zwar nicht vom Herrn, sondern von seinem Personal. Im Blick auf diese Situation fährt Josef Ratzinger in seiner oben genannten Predigt mit einem dringlichen Appell fort: Ich bitte Sie deshalb alle von Herzen, dass wir darauf einen neuen Anlauf nehmen. Entsinnen wir uns wieder dessen, dass die Kirche immer lebt, dass in ihr immerfort der Herr auf uns zugeht. Die Eucharistie und ihre Gemeinschaft wird umso gefüllter sein, je mehr wir im stillen Beten vor der eucharistischen Gegenwart des Herrn uns selbst auf ihn bereiten. Viele Jahre später, als Papst, räumt er dann mit der nach dem Konzil üblichen Entgegensetzung von Eucharistiefeier und eucharistischer Anbetung auf. Dieses Gegeneinander ausspielen sei, so Ratzinger, gänzlich unfundiert. In der Eucharistiefeier kommt uns ja der Sohn entgegen und möchte sich mit uns vereinigen. Die eucharistische Anbetung ist nichts anderes als die natürliche Entfaltung der Eucharistie, die in sich selbst der größte Anbetungsakt der Kirche ist. Die Eucharistie empfangen heißt den anbeten, den wir empfangen. Der Akt der Anbetung außerhalb der Heiligen Messe verlängert und intensiviert, was in der liturgischen Feier selbst getan wurde. So Papst Benedikt in seinem nachsynodalen Schreiben Sacramentum Caritatis. Dann empfiehlt der Papst den Hirten der Kirche und dem Gottesvolk von Herzen die eucharistische Anbetung, sei es allein oder in Gemeinschaft. Im Bereich des Möglichen sollten dann vor allem in den bevölkerungsreicheren Gebieten Kirchen oder Oratorien bestimmt und eigens für die ewige Anbetung bereitgestellt werden. Dieser Wunsch des nun emeritierten Papstes aus dem Jahr 2007, an vielen Orten Kirchen und Oratorien für die eucharistische Anbetung bereitzustellen, ist kaum bekannt. Zwar rückte in den letzten Jahren die eucharistische Anbetung wieder stärker in den Mittelpunkt gläubigen Lebens, wird jedoch noch vorwiegend getragen von geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen, nur selten von Pfarreien, obgleich auch in ihnen inzwischen unter den Gläubigen eine wachsende Sehnsucht nach Begegnung mit dem eucharistischen Herrn zu spüren ist. Mutter Teresa wurde einmal gefragt, was wird Amerika, wir könnten ergänzen, was wird Deutschland bekehren und die Welt retten? Mutter Teresa antwortete, das Gebet. Jede Pfarrei soll vor Jesus im Allerheiligsten Sakrament hintreten in Stunden des Gebetes. Das ist eine starke Antwort, die sich mit dem Wunsch des Papstes Benedikt trifft, möglichst Kirchen und Kapellen eigens für die ewige Anbetung einzurichten. Sie entspricht aber vor allem dem Ernst der Lage in der Kirche Deutschlands. Kann da das Gebet und speziell die eucharistische Anbetung wirklich helfen? Bevor wir darauf antworten, stellen wir uns doch einmal die umgekehrte Frage. Könnte das Fehlen des Gebetes, das Nicht-Hintreten der Pfarreien vor Jesus im Allerheiligsten Sakrament, also der Rückgang der eucharistischen Frömmigkeit, wie sie in den vergangenen Jahrhunderten aufgeblüht war, vielleicht die Ursache für den gegenwärtigen Zustand der Kirche sein? Es ist schwer zu sagen, was Ursache und was Wirkung ist. Sicher ist jedoch, dass das Zurückdrängen der eucharistischen Anbetung zugunsten der Heiligen Messe den Messbesuch auf keinen Fall erhöht hat. Im Gegenteil, die Kirchen sind leerer denn je. Aber wen wundert das? Wozu soll ich denn die Heilige Messe besuchen, wenn ich zu demjenigen, der dort im Mittelpunkt steht, keine Beziehung habe, wenn ich gar nicht begreife, worum es eigentlich geht, und wenn mir dazu auch noch die Riten und die Gesänge verschlossen bleiben, als kämen sie aus einer anderen Welt? Eine persönliche Beziehung zu Jesus, ein von ihm angerührt werden, so dass der Funke der Liebe springt, das ist doch zuerst einmal in der eucharistischen Anbetung möglich, wo ich frei und unkompliziert und ohne ein großes Vorwissen vor ihn hintreten und mein Leben vor ihn bringen kann, wo er mich ansprechen und ich ihm alles sagen kann, was mich bewegt. Lasset die Kinder zu mir kommen, sagte Jesus zu denjenigen, die die Kinder von ihm fernhalten wollten. Und das gilt auch für uns heute. Die eucharistische Anbetung ist der Raum, in dem wir wie Kinder zu Jesus Christus kommen dürfen, wo wir nicht zuerst eine liturgische oder theologische Ausbildung brauchen, wo wir einfach kommen dürfen, wie wir sind. Dort kann jene persönliche und liebende Beziehung zu Jesus Christus entstehen, die die Grundvoraussetzung für eine fruchtbare Mitfeier der Heiligen Messe ist. Denn nur, wenn es diese liebende Beziehung zwischen Jesus Christus und mir wirklich gibt, erschließen sich mir auch die Riten, Gebete und Gesänge der Heiligen Messe, in der es ja um Jesus geht. Denn es ist wie mit einem Freund. Wenn ich ihn wirklich liebe, drängt es mich, ihn besser kennenzulernen, und ich bin sogar bereit, mich mit dem Unverständlichen und Geheimnisvollen an ihm zu beschäftigen, das ich auf den ersten Blick nicht verstehe. Wenn ich also in der eucharistischen Anbetung zulasse, dass er mein Herz ergreift, und wenn ich ihm dann auch noch meine Hand überlasse, damit er sie ergreifen und ich an seiner Hand in das Mysterium der Eucharistie eintreten kann, es also aus seiner Perspektive erlebe, dann werde ich begreifen und schließlich lieben lernen, was mir bisher verschlossen blieb. Wenn wir jetzt noch einmal zu der Frage von Ursache und Wirkung zurückkehren, müssen wir sagen, beides bedingt sich gegenseitig. Die Aufgabe des Gebetes, insbesondere der eucharistischen Anbetung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, ist vielleicht nicht die direkte oder alleinige Ursache für den gegenwärtig besorgniserregenden Zustand der Kirche. Aber sie hat ihn zumindest beschleunigt. Doch gilt auch umgekehrt, dass der reformbedürftige Zustand der katholischen Kirche, um dessen Willen ja das Zweite Vatikanische Konzil einberufen worden war, schon im Voraus die Ursache für den Schwund des Gebetes und insbesondere der eucharistischen Anbetung war. Es ist ja klar, dass die eucharistische Frömmigkeit, wie sie nach dem Trienter Konzil mächtig aufgeblüht war und wesentlich zu einer tiefgreifenden geistlichen Erneuerung der Kirche nach der schweren Zeit der Reformation beigetragen hatte, irgendwann einmal abflachen musste. So kam nach einer Zeit der Blüte das innere Erkalten, die Ausdünnung und Aushöhlung, so dass die gewachsene Tradition der Anbetung zwar noch eine Zeit lang mitgeschleppt, aber mehr und mehr auch als Last empfunden wurde. Nur so erklärt es sich, dass nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil die eucharistische Anbetung in weiten Kreisen der katholischen Kirche so bereitwillig aufgegeben wurde. Mit der im Konzil angestoßenen Liturgiereform glaubte man sich jetzt berechtigt, auch jene Gebetsform zu reformieren und zu beschneiden, zu der man den inneren Bezug verloren hatte. Symptomatisch für diesen Prozess ist folgendes Erlebnis. In einer Pfarrgemeinde steht die ewige Anbetung an. Hektik, Planen, Stöhnen im Pfarrbüro. Welche Gruppen können wir zu einer Gebetsstunde bewegen? Ach ja, das sind die Ministranten. Die sollen doch eine Reportage zum Thema »Was ist eucharistische Anbetung?« durchführen und sie in ihrer Anbetungsstunde präsentieren. Und dann gibt es das Lobpreisteam. Das könnte eine Stunde mit neuen geistlichen Liedern füllen. Und die KJG? Nun, die soll ein Tessé-Gebet gestalten. Die KfD-Frauen können Tücher legen und Kerzen zum Altar tragen. Der Seniorenkreis kann eine Andacht aus dem Gotteslob beten. Der Kirchenchor soll die Abschlussandacht gestalten. Und dann laden wir auch noch einen Festprediger ein. Der soll etwas Schönes zum Thema Anbetung heute sagen. Alle atmen auf. Wunderbar, geschafft. Zumindest für dieses Jahr. Hat man nicht gut geplant und viele Parteien beteiligt? Jeder weiß doch, wie schwer es heute ist, noch Menschen für die ewige Anbetung zu begeistern. Da meldet sich auf einmal ein Jugendlicher mit einem schönen langen Zopf, nimmt allen Mut zusammen und sagt, warum schneiden wir diesen alten Zopf denn nicht endlich ab? Ewig ist die Anbetung ja sowieso nicht. Wäre es nicht Zeit, sich von einer so überholten Tradition zu verabschieden, die ohnehin keiner versteht und keiner mag? Betretenes Schweigen. Keiner wagt etwas zu sagen, obwohl eine unverhohlene Sympathie im Raum schwingt. Da ergreift schließlich der Pfarrer das Wort. Ach, weißt du, Tobias, so radikal wollen wir mal jetzt nicht sein. Für dieses Jahr haben wir es ja geschafft. Alles ist in trockenen Tüchern. Vertagen wir deine Frage auf nächstes Jahr. Mag dieses Szenarium auch etwas krass erscheinen, so gibt es doch kaum einen Verantwortlichen für die Seelsorge in den Pfarreien, der solche Überlegungen nicht wenigstens in Ansätzen kennt. Aber kann man denn die Anbetung des Herrn wirklich beiseite legen und ruhen lassen bis zum nächsten Jahr? Das wäre, wie wenn ein Ehepartner zum anderen sagen würde, du, das gemeinsame Weihnachtsfest war toll. Dann tschüss, bis nächstes Jahr an Weihnachten. Eine solche Ehe wäre schnell am Ende. Das hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Und genau da liegt der Kern des Problems, das wir heute mit der ewigen Anbetung haben. Anbetung ist eine Angelegenheit der Liebe. Wo Liebe nicht vorhanden ist, genügt das Sich-Treffen einmal im Jahr, bis schließlich auch das irgendwann sinnlos wird und man den alten Zopf dann abschneidet. Deshalb, wo die Anbetung in den Pfarreien zum aufwendigen Thema wird, zur mühsamen Aktion im jährlichen Terminkalender, die absolviert werden muss, da ist sie schon zum Scheitern verurteilt. Dann ist die Frage wirklich berechtigt, wozu sollen wir solche alte Traditionen noch pflegen, da sie eh keiner mehr versteht? Konkret, warum sollen wir Anbetungsstunden absolvieren, wenn alle es langweilig finden, vor dem Allerheiligsten Andachten herunterzulesen oder Tücher zu legen oder Taizé-Gesänge zu singen oder uns eine Predigt zu einem Thema anzuhören, zu dem wir ohnehin keinen Bezug haben. Unnötige Lasten, und als eine solche wird die ewige Anbetung in der Pfarrgemeinde leider oft verstanden, sind zum Abwerfen da. Und Traditionen, die nicht mehr verstanden werden, weil der innere Bezug zur Sache, in unserem Fall, die Beziehung der Liebe zur Person Jesu Christi in der Eucharistie fehlt, ebenso. Solange also das Problem der ewigen Anbetung und auch anderer Anbetungsformen nicht an diesem Kern angepackt und das heißt von dieser inneren Mitte der Liebe her aufgebrochen wird, ist es den Gläubigen nicht zu verdenken, wenn sie fernbleiben. Das ist die eine Seite. Und doch gibt es auch die andere Seite. Eine gegenwärtig neu aufbrechende, starke Bewegung hin zur eucharistischen Anbetung, gerade unter jungen Menschen. Wenn auch nicht im Rahmen der ewigen Anbetung in den Pfarreien, sondern in einem anderen Format. Denken wir nur an die schon im ersten Vortrag erwähnten Initiativen wie Night Fever, Prayer Festivals, Anbetungsnächte in Schulen, Holy Hours, Highlight Sundays und ähnliches. Woher kommt diese Freude an der eucharistischen Anbetung, ungeachtet der Tatsache, dass zugleich die herkömmliche Weise der eucharistischen Anbetung in den Pfarreien am Aussterben ist? Möglicherweise ist die herkömmliche Anbetung in den Pfarreien und insbesondere die ewige Anbetung unter die Räder eines fundamentalen Missverständnisses geraten. Beten oder anbeten wird dort weitgehend verstanden als Aktion, als etwas Schönes gestalten, als Ablesen von Texten, kurz gesagt als eine Vorführung. In einem Dorf an der Mosel wagte einmal der Pfarrer, auf all diese Aktivitäten zu verzichten und seiner Gemeinde eine Stunde der stillen Anbetung anzubieten. Nur zur Aussetzung am Anfang und zur Einsetzung am Ende wurde ein Lied gesungen und ein Gebet gesprochen. Dazwischen war Stille. Da sagte eine ältere Dame beim Verlassen der Kirche, ach, wenn sie doch wenigstens beten würden. Ja, Anbetung machen, schon der Begriff ist verräterisch, bedeutet für viele Menschen gemeinhin, ich tue etwas, ich gestalte die Anbetungszeit, ich bin also am Werk. Die unausgesprochene Folgerung ist, je mehr ich tue oder sage, je ausgefalleneres ich mir einfallen lasse, desto besser ist das Gebet. Die eigene Leistung rückt in den Vordergrund und entscheidet, so meint man, über den Wert und vor allem über die Wirksamkeit des Gebetes. Aber haben wir nicht alle schon einmal die unangenehme Erfahrung eines Gespräches gemacht, in dem nur einer redet und sich unentwegt in Szene setzt, der andere hingegen überhaupt nicht mehr zu Wort kommt, mit Wortschwellen überschüttet und zugelabert wird, bis er resigniert, die nächstbeste Gelegenheit sucht, jener Tortur zu entkommen? Vielleicht dieser Gedanke mag jetzt etwas gewagt klingen, vielleicht geht es ja auch Gott so mit unseren so schön und einfallsreich gestalteten Anbetungen. Was hat er davon, wenn unser Wort- und Ideenreichtum allen Platz einnimmt und darüber hinaus unser Herz mit Stolz auf unsere Leistung füllt, für ihn aber und für das, was er uns zu sagen und zu schenken hat, kein Platz mehr bleibt? Wahre Begegnung beruht auf Gegenseitigkeit. Wo Begegnung aber in Selbstdarstellung mutiert, wird das Gegenüber schnell verschwinden, da es ja nur zur Bewunderung gebraucht wird. Gott möchte aber mehr als uns nur bewundern. Er möchte uns seine heilende und liebende Nähe schenken, möchte ernsthaft in unser Leben hineinsprechen und wirken, so wie es nun einmal ist. Wo wir das nicht zulassen, ist er uns vielleicht ferner, als wir glauben, auch wenn wir eucharistische Anbetung machen und danach hochzufrieden über unsere Leistung nach Hause gehen. Zu Katharina von Siena sprach Jesus einmal in einer Vision die kritischen Worte: Bei vielen Seelen ist es nämlich so, ihr Gebet besteht mehr aus Worten denn aus Liebe. Es ist, als seien sie auf nichts anderes bedacht, als möglichst viele Psalmen und Vaterunser abzubeten. Haben sie die Zahl erfüllt, die sie sich vorgenommen hatten, dann denken sie nicht weiter. Sie scheinen ihr Gebet auf das mündliche Hersagen zu begrenzen. Damit ist es aber nicht getan. Und lassen sie es dabei bewenden, dann erzielen sie wenig Frucht, und mir ist solches Gebet nicht wohlgefällig. Natürlich wird damit nicht das mündliche oder liturgische Beten, also die Verwendung vorgegebener Texte und Lieder, abgewertet. Auch dieses Beten hat seinen Platz und vor allem da, wo viele Menschen zusammenkommen und ein gewisser Ordnungsrahmen vonnöten ist. Aber die eucharistische Anbetung darf sich darauf nicht beschränken. Sie bietet uns darüber hinaus die einmalige Gelegenheit, auch persönlich mit unserem eigenen Leben uns vor Gott zur Sprache zu bringen, eine persönliche, individuelle Beziehung zu ihm zu eröffnen und vor allem Gott selbst zu Wort kommen zu lassen, damit er in unsere Seele hineinsprechen und wirken kann. Das erst ist wirkliche Kommunion. Papst Johannes Paul II. Fasst diese Art des Betens in die bewegenden Worte: Es ist schön, bei ihm zu verweilen und wie der Lieblingsjünger, der sich an seine Brust lehnte, von der unendlichen Liebe seines Herzens berührt zu werden. Wenn sich das Christentum in unserer Zeit vor allem durch die Kunst des Gebetes auszeichnen soll, wie könnte man dann nicht ein erneuertes Verlangen spüren, lange im geistlichen Zwiegespräch in stiller Anbetung, in einer Haltung der Liebe bei Christus zu verweilen, der im Allerheiligsten gegenwärtig ist? So viele Male, meine lieben Brüder und Schwestern, habe ich diese Erfahrung gemacht und daraus Kraft und Trost und Stärke bezogen. Die Eucharistie ist ein unermesslicher Schatz, nicht nur ihre Feier, sondern auch das Verweilen vor ihr außerhalb der Messe, gestattet den Gläubigen, an der Quelle der Gnade selbst zu schöpfen. Soweit der Papst Johannes Paul II. Und die französische Karmelitin Elisabeth von Dijon, die 2016 von Papst Franziskus heilig gesprochen wurde, bekennt ihrer jungen Freundin, die sich mit dem Beten sehr schwer tat: Ach, wenn du nur eine geringe Kenntnis vom richtigen Beten hättest, dann würdest du es nicht langweilig finden. Mir kommt es vor wie ein Ausruhen, eine Entspannung. Man begibt sich einfach zu dem, den man liebt. Man hält sich ganz in seiner Nähe auf wie ein Kind in den Armen seiner Mutter und lässt dann seinem Herzen freien Lauf. Eucharistische Anbetung in dieser Weise neu zu entdecken, ist in unserer Zeit und in der gegenwärtigen Situation der Kirche das Gebot der Stunde. Oder besser, wie der heilige Peter Julian Emmaat sagt, das Heilmittel für unsere Zeit. Denn wo Menschen Gott so als den Nahen erleben, als den, der sich für sie persönlich interessiert, der sie nicht medial, sondern wirklich anschaut, der ihnen wirklich zuhört, der ihnen die Wahrheit ihres Seins spiegelt, Täuschung nimmt, Vergebung schenkt, frei, hoffnungsvoll und mutig macht, da beginnen sie für ihn zu brennen, da sind sie bereit, sich an ihn hinzugeben. Da wachsen auch Berufungen und beginnt die Kirche wieder aufzublühen, sich zu erneuern und zu einer anziehenden Gemeinschaft von Jüngern Jesu zu werden. Das Dunkle und Schwere, das Unvermögen und die Sünde werden dadurch zwar nicht völlig ausgelöscht, auch anbetende Menschen bleiben Menschen und damit Sünder. Aber das Dunkle beherrscht nicht mehr das Gesicht der Kirche, sondern es ist Jesus Christus, der aus ihr hervorleuchtet, da er ihre Mitte ist. So können wir zu Recht sagen, die eucharistische Anbetung in der Kirche neu zu entdecken, ist die Chance für den Einzelnen wie für die Kirche als Ganze, aus der gegenwärtigen Krise des Glaubens herauszukommen und sich geistlich zu erneuern. Eucharistische Anbetung hat also einen zutiefst neu evangelisierenden Charakter. All das Gesagte möchte ich jetzt noch mit einigen Erfahrungen belegen, die ich bei Anbetungsinitiativen in den letzten Jahren machen durfte. Papst Johannes Paul II. Hatte das Jahr von Oktober 2004 bis Oktober 2005 als Jahr der Eucharistie ausgerufen. Sein Anliegen war es, der Kirche die Eucharistie als sein letztes Vermächtnis ans Herz zu legen. Wenn die Frucht dieses Jahres, schreibt er in seiner Enzyklika Mane Nobiscum Domine zur Ankündigung des eucharistischen Jahres, wenn die Frucht dieses Jahres auch nur in der Verlebendigung der Feier der Sonntagsmesse und in der Förderung der eucharistischen Anbetung außerhalb der Heiligen Messe in allen christlichen Gemeinschaften bestünde, hätte dieses Gnadenjahr ein bedeutsames Ergebnis erreicht. Mitten in dieses Jahr der Eucharistie platzierte er den 20. Weltjugendtag im August 2005 in Köln und stellte ihn unter das Motto »Wir sind gekommen, um ihn anzubeten« in Anlehnung an Matthäus 2,2. Die Durchführung des Weltjugendtages konnte er zwar selbst nicht mehr erleben, aber sein Wunsch, die Verlebendigung der Eucharistie und der eucharistischen Anbetung, begann sich mit ihm zu erfüllen. Zur Abendvigil am Samstag vor der großen Abschlussmesse auf dem Marienfeld fanden sich über 1 Million Jugendliche ein. Erstmals war im Programm auch eine Zeit der stillen Anbetung vorgesehen. Man hatte von verschiedensten Seiten dringend davon abgeraten. 1 Million Jugendlichen werden nicht die innere Kraft aufbringen, in Stille in der Anbetung zu verweilen. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich habe es selbst miterlebt, da ich mit einer Gruppe von Schülerinnen jene Vigil miterlebte. Eine tiefe Stille lag über dem Marienfeld. Auch wenn die Mehrheit der Anwesenden das Allerheiligste nur auf dem Bildschirm sehen konnte, so knieten doch alle vor ihm in einer unglaublichen Ehrfurcht, gesammelt, hingegeben. Man spürte Jesu Gegenwart fast körperlich wie eine Hülle, die alle umgab, und er senkte einen unglaublichen Frieden in die Herzen. Keiner hatte mehr das Bedürfnis zu reden oder etwas anderes zu tun. Alle waren ganz Präsenz. Nach der Vigil waren Hunderte von Priestern die ganze Nacht über beschäftigt, den Jugendlichen das Sakrament der Versöhnung zu spenden. Die Reihen der Beichtwilligen nahmen kein Ende. Nie ist mir so klar geworden wie in dieser Nacht, dass die beiden Sakramente, Eucharistie und Beichte, aufs Engste zusammengehören. Wer vor Jesus steht, wer in seinem Angesicht die ganze Wahrheit seines eigenen Innern erkennt, wer vom Strahl seiner Liebe wahrhaft getroffen ist, der kann nicht anders, als ein brennendes Bedürfnis zu verspüren, alles, was ihn von Jesus trennt, aus dem Weg zu räumen. Für den ist die Beichte nicht mehr eine unangenehme Last, sondern ein großes Geschenk der Liebe. Seit dieser Erfahrung auf dem Marienfeld wurde die eucharistische Anbetung zum festen Bestandteil der Weltjugendtage. Als Frucht aus dem Weltjugendtag 2005 in Köln ist die Neidfieber-Initiative entstanden. Jugendliche, die tief berührt waren von der Anbetungsvigil auf dem Marienfeld, entschlossen sich, Anbetungsabende in zentral gelegenen Kirchen anzubieten und verbanden sie mit einer Straßenmission. Während ein Teil der Jugendlichen in der Kirche Jesus in der Eucharistie anbetet mit Lobpreisgesängen, freiem Beten und stillen Zeiten, ist der andere Teil auf den umliegenden Straßen unterwegs, um die Menschen mit einer Kerze in die Kirche einzuladen. Sie sollen die Kerze vor Jesus an den Altarstufen abstellen und dort eine Zeit lang vor ihm verweilen. In den Seitenschiffen stehen Priester zum Gespräch und zum Sakrament der Versöhnung bereit. Viele Menschen, die den Kirchenraum betreten, sind bezüglich der intensiven Gebetsatmosphäre überrascht und lassen sich von der Anwesenheit Jesu direkt in Bann ziehen. Manche haben nach Jahren der Gleichgültigkeit oder gar Gottesferne Jesus auf diese Weise wiedergefunden, haben ihr Leben geändert, zu glauben begonnen und die Kirche neu entdeckt. Manche kamen zum ersten Mal mit Gott und Glaube in Berührung und haben sich geöffnet. Und andere machten eine tiefe Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes und spürten, wie er heilend und tröstend in ihr Leben eingriff. Eine Person hat mich einmal ganz besonders tief berührt. Es war bei einem Neidfieberabend im Speyerer Dom, an dem ich zusammen mit einigen Schülerinnen mitwirkte, als plötzlich ein Bettler hereinkam. Er war stadtbekannt. Tag für Tag saß er an der gleichen Stelle neben dem Dom, seine Krücken neben sich, er hatte nur noch ein Bein, und sprach jeden an, der vorüberging. Manchmal war er sehr aggressiv und schimpfte auf Gott und die Welt. Dann roch er meist kräftig nach Alkohol. Manchmal konnte man sich gut mit ihm unterhalten und erfuhr einiges aus seinem tragischen Leben. Dieser Mann blieb zuerst überrascht an der Tür stehen, als er im Halbdunkel die vielen Kerzen sah und die Musik hörte. Dann hinkte er auf seinen Krücken langsam nach vorne bis vor die erste Bank und blieb unmittelbar vor dem Allerheiligsten stehen. Nach ein paar Minuten lehnte er sich mit dem Rücken an die Bank, rutschte langsam an ihr herunter, bis er auf dem Boden saß, und blieb dort unbeweglich auf dem Steinboden sitzen. Ich kniete schräg hinter ihm in der Bank und sah, wie seine Augen unverwandt auf Jesus in der Hostie schauten. Und so blieb er, gefühlt, stundenlang auf dem harten Boden sitzen. Erst nach der Einsetzung, spät am Abend, rappelte er sich auf und ging langsam nach draußen. Man sah ihm an, dass er tief berührt war. Ich konnte nicht mit ihm sprechen, ich weiß nicht, ob er mir etwas gesagt hätte. Aber es war ihm anzusehen, dass er eine tiefe Gotteserfahrung gemacht hatte. Sein Gesicht leuchtete so schön, wie das des Mose geleuchtet haben muss, als er nach der Begegnung mit Gott auf dem Berg Sinai zu den Israeliten hinabstieg. da wurde mir, wie schon des Öfteren, klar, Jesus in der heiligen Eucharistie ist selbst der Missionar. Wir hätten diesen Menschen mit unseren Worten nie überzeugen können. Aber Jesus kann es ohne Worte, auch wenn der Mensch geistigerweise von weit her kommt und keine Voraussetzungen mitbringt. Ebenfalls in Anschluss an die Weltjugendtage hat die Bewegung Jugend 2000 sogenannte Prayer Festivals ins Leben gerufen. Jugendliche treffen sich auf Diözesanebene oder auch deutschlandweit über das Wochenende oder für eine ganze Woche in Turnhallen oder großen Veranstaltungszelten, wo Jesus in der Eucharistie Tag und Nacht ausgesetzt ist und angebetet wird. Musik, Lobpreis, freies Beten, Katechesen, Workshops, Eucharistiefeiern und Beichtangebot schaffen einen geistlichen Rahmen. Doch der Kern ist die Begegnung mit Jesus von Angesicht zu Angesicht. Dazu laden die Jugendlichen gezielt andere jugendliche Freunde und Bekannte ein, insbesondere solche, die überhaupt nichts mit Glaube und Kirche zu tun haben. Zu diesen Prayer Festivals kommen Hunderte, zu den deutschlandweiten Treffen sogar Tausende von jungen Menschen. Sie versammeln sich um Jesus Christus in der Eucharistie, beten ihn an, Tag und Nacht. Ich habe selbst an vielen Prayer Festivals teilgenommen und konkret erfahren dürfen, welche Faszination von Jesus Christus in der Mitte auf die Jugendlichen ausgeht. Vor allem in der stillen Nachtanbetung kann man beobachten, wie sie stundenlang vor Jesus in der Eucharistie knien oder sitzen, gesammelt und gefesselt von seiner Gegenwart, die im Raum fast real spürbar wird. Bewegende Zeugnisse am Ende lassen ahnen, was sich in den Stunden der Zwiesprache mit dem Herrn ereignet hat, und geben Einblick in unglaubliche Bekehrungen. Viele dieser jungen Menschen, die von Jesus Christus in der Eucharistie berührt und verwandelt worden sind, gehen verändert nach Hause, beginnen ein neues Leben, engagieren sich in ihren Pfarrgemeinden und laden wieder andere Jugendliche zur Anbetung und Katechesen ein. Das alles mag fast irreal klingen. Wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, würde ich mir schwer tun, es zu glauben. Tatsächlich stößt diese eucharistische Subkultur von Jugendlichen, wie man solche Anbetungsinitiativen zuweilen spöttisch nennt, in offiziell kirchlichen Kreisen nicht selten auf Skepsis. Das alles sei ja nur ein frommes Schwärmertum ohne das nüchterne Fundament des Glaubens. Ein ungesundes Aufheizen von Emotionen, die auch schnell wieder verfliegen. Fromme Selbstbestätigung, die den Blick für die soziale und politische Verantwortung des Christen in der Gesellschaft verloren habe. Und ähnlich lauten die Vorwürfe. Es mag sein, dass eine solche Kritik da oder dort berechtigt ist. Junge geistliche Bewegungen in der Kirche brauchen immer eine Zeit der Bewährung und des Erwachsenwerdens, eine Zeit, in der Erfahrungen gemacht und Leitlinien korrigiert werden und korrigiert werden dürfen. Es ist ja normal, dass die jungen Menschen mit ihrer jugendlichen Begeisterung und ihren neuen Formen der Frömmigkeit, die, wenn wir genau hinschauen, gar nicht so neu sind, auch einmal anecken. Denn sie sind gerade dabei, einen Schatz in der Kirche wiederzuentdecken und zu heben, den man in den letzten Jahrzehnten fleißig begraben hatte, die eucharistische Anbetung. Sie sind dabei, diesen Schatz von der Patina der Jahrhunderte zu befreien und seine Strahlkraft nicht nur neu zur Geltung zu bringen, sondern auch selbst davon fasziniert zu werden. Sie leben uns vor, was für alle Christen eine Selbstverständlichkeit sein müsste, dass die Begegnung mit Jesus in der Eucharistie aufweckt aus dem Trott eines lauen oder gar erkalteten Glaubens, dass sie verwandelt und bekehrt und zu einem brennenden, liebenden Jünger Jesu macht, dass die Begegnung mit Jesus in der Eucharistie, ob in der Heiligen Messe oder der Anbetung, die Kirche von innen her erneuert und ihr neues Leben einhaucht, wo sie ansonsten wie ein geprügeltes Kind angstvoll zitternd vor den Angriffen von außen und gelähmt vor der unaufhaltsamen Fluchtbewegung nach draußen steht. Wir sollten dankbar sein für die eucharistische Sehnsucht der jungen Menschen und ihre bewundernswerten Anbetungsinitiativen, die außerdem alle auf ehrenamtlicher Basis und rein über Spendenfinanzierung geschehen. Sie sind Ausdruck ihrer tiefen Suche nach Gott und nach letztem Lebenssinn. Wir sollten sie als ein Geschenk des Heiligen Geistes betrachten, der in seiner Kirche wirkt, wo er will, und sich ohnehin nicht aufhalten lässt durch kleinliche Bedenkenträgerei. Stattdessen lohnt es sich, den Rat des Gamaliel ernst zu nehmen, der angesichts des machtvollen Wirkens der Apostel sagte: Wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen stammt, wird es zerstört werden. Stammt es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, sonst werdet ihr noch als Kämpfer gegen Gott dastehen. Apostelgeschichte 5, 38 bis 39. Außerdem sind die begeisterten Anbetungsinitiativen der jungen Menschen nichts anderes als eine Verwirklichung der Aufforderung, die Papst Johannes Paul II. In seinem Schreiben zur Eröffnung des Jahres der Eucharistie 2004 bis 2005 an die Jugendlichen gerichtet hatte. Er schreibt dort: Sehr viel erwarte ich schließlich von euch, liebe Jugendliche. Während ich unsere Verabredung zum Weltjugendtag in Köln in Erinnerung rufe. Das Thema »Wir sind gekommen, um ihn anzubeten« eignet sich in besonderer Weise dafür, um euch die rechte Haltung nahezubringen, wie wir dieses eucharistische Jahr leben können. Bringt zu diesem Treffen mit dem unter dem eucharistischen Schleier verborgenen Jesus die ganze Begeisterung eurer Jugend, eurer Hoffnung und eurer Liebesfähigkeit mit. Und alle Gläubigen, unabhängig vom Alter, fordert er auf: In diesem Gnadenjahr möge die Kirche mit der Hilfe Marias neuen Elan für ihre Mission erhalten und in der Eucharistie immer mehr die Quelle und den Höhepunkt ihres ganzen Lebens erkennen. Eucharistie als Quelle und Höhepunkt des ganzen kirchlichen Lebens und auch unseres persönlichen Lebens als Christen, das zu entdecken, ist nicht gebunden an ein Jahr der Eucharistie. Dieses Jahr der Eucharistie, das vor 16 Jahren ausgerufen wurde, konnte ja nur den Anfang einer Entwicklung setzen, die zum inneren Wesen dessen zurückkehrt, was Kirche grundsätzlich ist, Leib Christi, der sich nährt durch die leibhaftige, reale und bleibende Gegenwart Jesu Christi, des auferstandenen Herrn, in den eucharistischen Gaben von Brot und Wein. Auch wenn wir heute im Jahr 2021 nicht mehr im Jahr der Eucharistie leben, so bleibt doch die Aufforderung des Papstes auch für uns heute aktuell. Es ist eine schöne Frucht aus dem Jahr der Eucharistie, dass eine starke eucharistische Bewegung aus ihm hervorgegangen ist, die bis heute andauert und wächst und gerade dabei ist, auch die Pfarrgemeinden zu erobern. In immer mehr Pfarrgemeinden gibt es Barmherzigkeitsabende, Abende der Versöhnung, 24 Stunden für den Herrn, Anbetungsabende mit Lobpreis, regelmäßige stille Anbetungszeiten, 24-7 Anbetung, das heißt ewige Anbetung Tag und Nacht an 7 Tagen in der Woche, Adoratio-Kongresse und so weiter. Anne-François Vater schreibt in ihrem bekannten Buch über die eucharistische Anbetung zu Recht: Gott ist dabei, seine Kirche von innen her zu erneuern, indem er immer mehr Menschen durch die Eucharistie und die Anbetung an sein Herz zieht und ihnen die Erfahrung seiner Liebe schenkt. Wer immer Zeit bei Jesus verbringt, lernt ihn kennen. Und das, was er dabei erfährt, behält er nicht für sich, sondern er muss weitergeben, was er gefunden hat. Gott ist dabei, seine Schafe selbst zu suchen, könnten wir sagen, und sich selber um sie zu kümmern, So Ezechiel 34, 11. Am Ende dieses Vortrags möchte ich Ihnen noch ein paar praktische Anregungen mit auf den Weg geben. Erstens, schauen Sie sich in Ihrer Umgebung nach konkreten Anbetungsinitiativen um. Wo gibt es eine Kirche, eine Pfarrei, einen Wallfahrtsort oder Ähnliches, wo regelmäßig eucharistische Anbetung gepflegt wird? Besuchen Sie diesen Ort immer wieder, um Ihren Glauben im Angesicht Jesu zu erneuern und zu vertiefen. Laden Sie auch andere Menschen zur eucharistischen Anbetung ein. Erklären Sie ihnen, was ihnen die Anbetung bedeutet. Geben Sie freimütig Zeugnis von dem, der Ihr Herz erfüllt.
Eucharistische Anbetung, eine Frömmigkeitsform zwischen Widerspruch und Faszination. Das war der 5. Vortrag in der Reihe Eucharistie und Neuevangelisierung, die Reihe mit Schwester Dr. Theresia Mende vom Institut für Neuevangelisierung in Augsburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, das kann man nachhören in unserer Mediathek auf horeb.org. Sie können sich auch ganz klassisch eine CD bzw. diese Reihe auf CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für das gemeinsame Gebet, für Ihre Spenden, für all Ihre geistlichen und materiellen Zuwendungen, mit denen dieses Radio möglich wird, dass wir hier zum Beispiel um 21.40 Uhr nachher die Komplett das Nachtgebet der Kirche beten können. Das ist nur möglich durch diese Unterstützung. Ein herzliches Vergelt's Gott. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.